Das ist der Podcast von Animal Climate Action, die dritte Folge. Ich bin Friederike Schmitz und ich spreche heute mit Benjamin Budirski vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Bei Animal Climate Action interessieren wir uns ja speziell für den Zusammenhang von Tierhaltung und Klimawandel, weil wir davon ausgehen, dass die Tierhaltung einen starken Einfluss auf das Klima hat. Also die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat 2006 ausgerechnet, dass ganze 18% der gesamten Treibhausgase auf das Konto der Tierhaltung gehen. Wir wollen jetzt heute ein bisschen genauer verstehen, wie das eigentlich kommt und dazu auch ein bisschen allgemeiner über den Zusammenhang von Landwirtschaft generell und Umwelt und Klima sprechen. Und dafür ist Benjamin Budirski genau der Richtige. Worum geht es denn in deiner Forschung genau, Benjamin?
Ich arbeite in der Landnutzungsgruppe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und was wir machen, ist in erster Linie, wir schauen uns mögliche Zukunftsszenarien an, wie sich die Landwirtschaft in der Zukunft entwickeln könnte. Hierbei insbesondere, was die Landwirtschaft für Auswirkungen auf den Klimawandel haben könnte und umgekehrt, was der Klimawandel für Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben könnte.
Ja, unser Interesse ist ja zuallererst mal, den Klimawandel noch aufzuhalten bzw. abzubremsen, soweit das irgend möglich ist. Und daher interessieren wir uns jetzt vor allem für den ersten Teil. Also was hat Landwirtschaft für Auswirkungen auf das Klima?
Also die Landwirtschaft ist verantwortlich für ca. 20-25% der anthropogenen Treibhausgase, hierbei insbesondere für Methan, Lachgas und CO2.
Okay, betrachten wir die mal nacheinander. Wo kommt das Methan her?
Methan entsteht beim Anbau von Reis, genauso wie auch in den Mägen von Wiederkäuern und beim Management von Tierdung.
Also bei der Rinderhaltung, auch bei Schaf- und Ziegenhaltung entsteht das Methan, also aus den Mägen der Wiederkäuer. Und Management von Tierdung, das heißt eben, das Methan entsteht bei der Lagerung von Gülle vor allem, ne? Auf diese Einflüsse der Tierhaltung gehen wir später noch näher ein. Kommen wir erstmal auf das zweite Treibhausgas, das du genannt hast, Lachgas. Das ist eine Stickstoffverbindung. Wie entsteht das denn?
Lachgas entsteht bei jeglicher Form der Düngung.
Okay, also in Kunstdünger sowohl als auch in Tierdung ist ja nun ganz viel Stickstoff enthalten. Das ist ja einfach ein Nährstoff für die Pflanzen, ne? Also das soll so sein. Aber wie kommt der genau in die Atmosphäre dann?
Also bei der Düngung ist es ja so, dass momentan nur ungefähr die Hälfte des Stickstoffs, der appliziert wird auf den Feldern, tatsächlich von den Pflanzen aufgenommen wird. Die anderen 50% gehen in die Umwelt. Zum einen als Lachgas, wie gesagt ein Treibhausgas, aber es gibt auch noch weitere Stickstoffformen, die auch umweltschädlich sind.
Was zum Beispiel?
Da haben wir zum einen Ammoniak. Ammoniak ist ein luftverschmutzendes Gas, was, wenn es reagiert mit anderen, zum Beispiel mit Stickoxiden oder mit Schwefelverbindungen, zur Bildung von Feinstaub führen kann. Diese ganzen, sagen wir mal, Smog in Städten und so weiter wird stark durch diese Hintergrundemissionen von Ammoniak, die aus der Landwirtschaft kommen und dann über die Städte geweht werden, sich dort mit Stickoxidverbindungen oder mit Schwefel aus den Städten verbinden, hängt das stark zusammen. Dann kommt es zur Bildung von Feinstaub. Feinstaub, wenn er eingeatmet wird, ist karzinogen, führt auch zu Atemluftbeschwerden, ja, führt auch zu Herz-Kreislauf-, Gefäßkrankheiten. Und ist weltweit insgesamt ist die Luftverschmutzung für ca. 7 oder 8 Millionen Todesopfer pro Jahr verantwortlich.
Das sind ja nur alles eigentlich gesundheitliche Effekte. Was bedeutet denn die Stickstoffdüngung für die Umwelt zunächst mal, also die direkte Umgebung, jetzt noch nicht mal das Gesamtklima, sondern erstmal die Umwelt?
Der Stickstoff, der in der Landwirtschaft frei wird, kann auch in Gewässer geraten. Also auch ein weiterer Teil des Stickstoffs, der von den Pflanzen nicht aufgenommen wird, das führt dann in Gewässern dazu, dass sie zu viele Nährstoffe haben. Es kommt zu Algenblüten oder zum Umkippen von Gewässern. diese Gewässer, wenn sie dann mit der Zeit ins Meer fließen, auch wenn das Grundwasser über längere Zeiträume dann in Flüsse und schließlich ins Meer fließt, haben wir im Meer auch eine viel zu hohe Nährstoffbelastung. Das sieht man momentan an der Ostsee sehr stark, wo sehr große Gebiete hypoxisch oder anoxisch sind, also Sauerstoff reduziert oder entleert, was dann wiederum dazu führt, dass große Gebiete der Ostsee ja im Grunde sehr lebensfeindlich sind für Biodiversität und natürliche Organismen.
Stickstoff kommt ja auch in Form von Ammoniak, was du schon genannt hast, auch aus Tieranlagen raus, ne? Also das ist ja immer in diesen Emissionsrechnungen drin, wenn die Genehmigungsanträge stellen für neue Anlagen, wird da immer die Ammoniak-Emissionen werden da immer berechnet.
Genau, also neben der Düngung ist das andere die Lagerung von Tierdung, die Lagerung und auch direkt, ja, was halt im Stall anfällt. Das sind größere Mengen an Ammoniak, die dann aus diesen Anlagen herauskommt und dann auch erstmal in der direkten Umwelt auch dazu führen kann, dadurch, dass sich dieses Ammoniak auch wieder absetzt, nachdem es, sagen wir mal, ein paar Kilometer oder durch die Luft gewandert ist, gibt's dadurch eine Art Düngung dieses umliegenden Gebiete. Viele, sagen wir mal, natürliche belassene Ökosysteme waren lange Zeit gekennzeichnet von einer recht geringen Menge an Stickstoff, was dazu geführt hat, dass es eine recht biodiverse Ökosysteme sind, weil sie ja verschiedene Pflanzen dann um knappe Nährstoffe im Wettbewerb stehen und man eine sehr hohe Artenreichtum hat. Wenn sehr viel Stickstoff vorhanden ist, dann kommt es zu einer Reduktion der Artenvielfalt oft, weil sich einige Sorten, die besonders gut mit viel Stickstoff umgehen können, durchsetzen. Und ja, das beobachtet man dann auch zunehmend in Europa, wo allgemein diese Luftemissionen sehr stark sind, dass es kaum noch Ökosysteme gibt, die eben knapp an Stickstoff sind.
Also Stickstoff aus der Landwirtschaft bedeutet Probleme für Gesundheit und auch für lokale und auch etwas weiter entfernte Ökosysteme. Was ist dann die Wirkung aufs Klima?
Der Treibhauseffekt ist ein bisschen komplexer, weil es da verschiedene Treibhauswirkungen gibt von Stickstoff. Also zum einen das N2O, Lachgas, was eine klimaerwärmende Wirkung hat. Allerdings ist auf der anderen Seite die Aerosole, also die sagen wir mal luftverschmutzenden Partikel, haben auf der anderen Seite auch eine kühlende Wirkung, weil sie die Wärme eher abweisen.
Also der Smog ist dann so eine Art Schutzschild genau, gegen die Sonne.
Genau, also der Smog sorgt dafür, dass die auf der anderen Seite die Klimaerwärmung ein bisschen ausgebremst wird. Dann gibt es noch einen weiteren kühlenden Effekt, das ist dadurch, dass inzwischen so viel Stickstoff in die Umwelt, in die Natur gerät, werden diese natürlichen Systeme stark gedüngt. Das heißt, die Wälder und auch natürliche Ökosysteme, auch die Ozeane, haben eine viel höhere Produktivität als früher, wachsen schneller, binden dadurch CO2. Das ist ein sehr großer Effekt auch, den wir beobachten können. Die Frage ist, wie lang dieser Effekt anhält, weil irgendwann sind die Ökosysteme gedüngt und dann wird wahrscheinlich auch nicht mehr CO2 gebunden werden.
Aber trotzdem würdest du jetzt generell sagen, wenn weniger Stickstoff aus der Landwirtschaft irgendwie ausgetragen werden würde, wäre das fürs Klima besser?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade langfristig, wie gesagt, wird also aktuell tun sich diese verschiedenen Effekte des Stickstoffs in etwa ausbalancieren, aber wenn wir jetzt einfach nur weitermachen wie bisher, wird dieser Effekt, dass Kohlenstoff gebunden wird, in natürlichen Ökosystemen abnehmen, weil dann irgendwann diese Ökosysteme bereits so viel Kohlenstoff gebunden haben, wie sie können. Und dann werden wir die anderen negative Effekte haben. Plus, wir wollen natürlich die Luftverschmutzung reduzieren, auch unabhängig davon, dass es das Klima kühlt, weil viele Menschen daran sterben. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall ja, die Stickstoffemissionen insgesamt reduzieren.
Also jetzt haben wir über Methan gesprochen und über Stickstoff. Und kommen wir jetzt zum dritten Treibhausgas aus der Landwirtschaft, beziehungsweise zum berühmtesten Treibhausgas insgesamt, nämlich Kohlendioxid oder CO2 wird das genannt. Wie kommt das in die Atmosphäre aus der Landwirtschaft?
CO2 entsteht dann, wenn sich gewisse Kohlenstoff Pools auf unserer Erde abbauen. Das kann zum einen sein, dass die Böden an Kohlenstoff verlieren. Ebenfalls etwas, was durch die Landwirtschaft sehr stark vorangetrieben wird. Oder wenn Wälder abgeholzt werden oder verbrannt werden, um Platz zu machen für neues Acker- oder Weideland, dann entstehen dabei auch CO2-Emissionen.
Ja, also diese Entwaldung ist ja immer noch generell ein Riesenproblem, ne? Also nach den Zahlen, die ich gefunden habe, sind es immer noch über 10 Millionen Hektar Wald pro Jahr, die vernichtet werden. Das sind über 30 Fußballfelder pro Minute. Und dabei werden natürlich riesige Mengen an CO2 frei. Eine Gegenmaßnahme, die ihr speziell untersucht, wenn ich das richtig verstanden habe, besteht darin, den Treibhausgasausstoß beim Abholzen zu bepreisen. Also dass man eben Geld dafür nimmt, dass da Treibhausgase frei werden. Wie soll das funktionieren?
Ja, sobald man bepreisen würde, würde niemand mehr, also da reicht bereits ein sehr geringer Preis aus, also geringer als wir das momentan zum Beispiel schon in Europa haben, also oder ungefähr in dieser Größenordnung, vielleicht 20 Euro pro Tonne CO2. Da muss man sich jetzt im Regenwald anschauen, ein Hektar Land hat dort vielleicht 600 Tonnen CO2 gespeichert. Dann müssten sie 600 mal 20, 12.000 Euro bezahlen, um diese Fläche in Nutzung zu nehmen. Das würde niemand mehr machen. Und um diese Produktion weiterhin zu produzieren, müsste man dann halt andere Flächen intensivieren. Und da ist es wichtig, dass man halt genug investiert in nachhaltige Forschung und Entwicklung, um diese Flächen nachhaltig zu intensivieren.
Ja, nachhaltige Intensivierung, das ist schon so ein Stichwort, über das man eigentlich noch ausführlicher reden müsste. Aber da wir nicht so viel Zeit haben, tun wir das mal nicht, sondern sprechen stattdessen darüber, ob wir eigentlich tatsächlich immer mehr produzieren müssen überhaupt. Also das ist ja so ein bisschen jetzt die Voraussetzung, ne? dass die Menge der Produktion an Agrargütern, also Ackerfrüchten oder Tierprodukten oder was auch immer, dass die generell gleich bleiben müsste oder sogar steigen müsste. Also im Moment ist ja der Druck auf die Flächen auch deswegen so groß, weil eben immer mehr produziert wird, mehr Futtermittel, mehr Biokraftstoffe, mehr von allem. Und wäre das nicht vielleicht eigentlich gar nicht nötig, also auch trotz des Anstiegs der Weltbevölkerung, wenn wir unseren Konsum verändern würden?
Genau, also da kommen wir zum nächsten Thema. Wir hatten jetzt bisher die Produktionsseite sozusagen, wie werden die Sachen produziert, wie werden sie angebaut, und da geht es um Effizienz. Dann ist auf der anderen Seite die Nachfrageseite und da geht es um Suffizienz. Also das ist sozusagen das Gegenstück dazu, wo es darum geht, was müssen wir tatsächlich produzieren, also was fragen wir nach und benötigen wir die Sachen, die wir nachfragen tatsächlich. Und die Reduktion unserer Nachfrage, das bezeichnet man als Suffizienz. Und ich glaube, was wir in der Vergangenheit, was wir in unserer Forschung gesehen haben, ist, dass wir beides brauchen. Also, dass es nicht reicht, effizienter zu produzieren, um gewisse Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern dass wir gleichzeitig auch uns über unsere Konsumgewohnheiten kümmern müssen.
Okay, ein wichtiges Thema, das wir vielleicht mal zuerst besprechen können beim Stichwort Konsumgewohnheiten, ist ja das Wegwerfen, ne? Also das Kaufen und dann nicht wirklich konsumieren.
Ja, heutzutage verbraucht jeder Mensch in Deutschland circa 3.800 Kilokalorien an Essen
pro Tag.
Und was wir allerdings tatsächlich essen können, was wir unser Körper benötigt, ist eher sowas um die 2.200 Kilokalorien. Der Unterschied, ein gutes Drittel wird also mehr konsumiert, eingekauft als gegessen, und das ist das, was wir wegwerfen.
Und jetzt in Privathaushalten?
In Privathaushalten, ja. Tatsächlich in Europa der meiste Food Waste, also die meisten Nahrungsmittelabfälle entstehen in Haushalten und nicht, wie viele erwarten, in den Supermärkten. In Supermärkten konzentriert sich die Sache bloß mehr. Also ein Supermarkt tut ein paar hundert Haushalte versorgen. Wenn da auch nur 5% weggeschmissen wird, dann gibt das schon einen sehr großen Haufen an weggeworfenem Essen. Aber viel mehr quantitativ ist tatsächlich, was wir in Haushalten wegwerfen. Mhm. Und das hängt damit zusammen, es hängt mit relativ vielen Faktoren zusammen. Wir kochen weniger, damit verlieren wir auch unser Wissen über Nahrung und wissen, wie wir zum Beispiel Reste nochmal wieder gebrauchen können. Wir verlieren auch das Bewusstsein für den Wert von Nahrung. Also das Zweite hängt damit zusammen, wir sind nicht mehr so gut darin, unsere Vorräte zu managen, wie noch unsere Eltern und Großeltern. Und da im Grunde kommt es darauf an, wirklich auf Ernährungsbildung zu setzen.
Was müsste man deiner Meinung nach dabei eigentlich vermitteln bei so einer Ernährungsbildung? Also vielleicht auch im Hinblick auf gesundes Essen schon?
Was wir brauchen, ist, wir müssen sehr viel mehr Gemüse essen. Also wirklich Gemüse, bisschen mehr Obst, aber in erster Linie mehr Gemüse. Und da gibt es fast, also nach oben hin, kein Limit, was den positiven Gesundheitseffekt betrifft, den das auf uns hätte. So. Also mehr Gemüse essen, weniger verarbeitete Sachen essen, weniger rotes Fleisch, weniger Wurst. Das sind auch noch zwei wichtige Gesundheitsaspekte, die wir berücksichtigen sollten und die auch sehr große Synergien haben damit, was nachhaltig wäre für die Umwelt, weil Fleisch und Milch und Eier einen sehr viel höheren Umweltwirkung haben als pflanzliche Kalorien.
Ah, ja, da kommen wir zu unserem Lieblingsthema bei Animal Climate Action. Also weniger wegschmeißen ist gut, das würde niemand bestreiten, aber es kommt auch darauf an, was wir kaufen und essen. Und das sagen ja eigentlich mittlerweile einige Studien, dass aus Klimaschutzgründen der Anteil der Tierprodukte in der Ernährung eigentlich sinken sollte. Also wir sollten alle weniger Fleisch, Milch, Eier konsumieren. Warum ist das eigentlich so?
Tatsächlich liegt es einfach daran, dass Tiere essen ein Vielfaches der Kalorien, die danach in ihrem Fleisch sind, selbst. Das heißt, um ein Hähnchen aufzuzüchten, muss man dem erstmal, also ein Vielfaches an Getreide und Sojabohnenmehl geben, um es aufzuziehen. Das heißt, man kann halt einfach ein Vielfaches von Menschen vegetarisch, vegan ernähren, wie man es mit Fleisch tun kann. Und dazu hin kommt noch, dass natürlich Emissionen, Methanemissionen, gerade von Rindern und Ziegen und so weiter, selbst auch noch einen sehr großen Faktor sind. Also, dass die halt das Treibhausgas Methan ausstoßen, was einen Großteil der landwirtschaftlichen Emissionen auch ausmacht.
Meinst du, da würden alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu dem Thema arbeiten, zustimmen, dass also eine Reduktion der Tierproduktion fürs Klima wichtig oder sogar notwendig wäre?
Ja, ich glaube, da dürfte es relativ wenig Dissens geben, weil das ist eine recht klare Rechnung, die man da machen kann. Wo es Dissens geben wäre eher, wie stark man eingreifen möchte, um das durchzusetzen. Also sozusagen, wie stark möchte man den Konsumenten dazu bringen, seine Ernährung umzustellen. Aber dass eine Reduktion des Fleischkonsums sehr stark positive Umwelteffekte hätte, ich glaube, da gibt es null Dissens.
Die Agrarindustrie tut ja manchmal so, als wäre diese Umstellung des Konsums eigentlich gar nicht nötig. Denn sie meinen, wir könnten ja schon durch Effizienzsteigerungen bei der Produktion ganz viel Treibhausgase einsparen. Also wir könnten immer effizientere Tiere züchten, die dann eben weniger Methan zum Beispiel pro Liter Milch ausstoßen. Wir könnten auch, wie du auch erwähnt hast, beim Ackerbau viel effizienter sein. Aber selbst wenn das alles stimmt, dass wir da total viel einsparen können, ist das doch irgendwie Quatsch zu sagen, wir machen dann einfach das eine und das andere nicht, oder? Also man denkt doch jetzt in Anbetracht dieses Katastrophenszenarios, das der Klimawandel bedeutet, müssen wir doch einsparen, wo immer wir können, oder?
Genau. Also es geht darum, einfach effizienter und suffizienter zu sein. Und dann sieht man, dass sowohl die Angebots- wie die nachfrageseitigen Maßnahmen ein relativ vergleichbares Potenzial haben. Also es wäre dumm, nur auf eine Maßnahme zu setzen.
Ich habe auch mal gehört, dass die Landwirtschaft eigentlich nicht nur negative Auswirkungen haben könnte auf das Klima, sondern sogar, wenn man einige Sachen umdrehen würde, sogar insgesamt positive Effekte haben könnte, oder? Also wenn man die anders gestalten würde, dass sie letztlich Treibhausgase aufnehmen kann, anstatt welche zu produzieren, oder?
Also die Landwirtschaft ist tatsächlich, und das wird in der Zukunft wahrscheinlich sehr wichtig werden, einer der wenigen Sektoren, die es schaffen kann, nicht nur CO2 oder Emissionen zu produzieren, sondern im Gegenteil CO2 wieder aus der Atmosphäre zu binden. Jetzt gerade im Kontext des Paris Agreements, also des Pariser Klimaschutzabkommens, wird das wahrscheinlich sehr wichtig werden, weil wir gesagt haben, dass ab 2050 keine neuen Emissionen mehr in die Atmosphäre kommen sollen. Und das bedeutet im Grunde, dass alle Emissionen, die dann trotzdem noch passieren, weil manche Sektoren kann man nicht auf null Emissionen hinunter reduzieren, muss kompensiert werden. Und kompensiert bedeutet, dass CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernt werden muss. Und das kann die Landwirtschaft und, sagen wir mal, allgemein die Landnutzung tun, indem sie zum einen Böden zum Beispiel mit Kohlenstoff anreichert, indem man eine größere Humusschicht gestaltet, aber auch indem man zum Beispiel Wälder aufforstet, Flächen, die früher schon Wälder waren, dann abgeholzt wurden, sozusagen wieder aufforstet. Oder was man auch tun kann, ist Bioenergie zu produzieren und diese Bioenergie nach der Verbrennung mit Carbon Capture und Storage das CO2 in unterirdisch zu lagern.
Okay, also es gibt viele Möglichkeiten für die Landwirtschaft, sinnvolle Dinge fürs Klima zu tun, die nicht Tierhaltung sind. Jetzt würde ich gern zum Schluss oder zum letzten Teil noch auf ein paar Einwände kommen, die von Seiten der Agrarindustrie oder von Seiten der Tierindustrie insbesondere immer vorgebracht werden, sobald jemand behauptet, dass die Tierproduktion sinken soll. Also das erlebe ich auch ständig in Diskussionen, dass also immer dieselben Argumente kommen. Da bin ich mal gespannt, was du zu denen sagst. Also erstes Argument, was die immer sagen, 2/3 aller landwirtschaftlich genutzten Flächen sind doch Weideland bzw. Grünland. Und das ist dann total wichtig, dass wir die auch nutzen als Grünland und deswegen müssen wir weiter ganz viel Tierhaltung machen. Was meinst du dazu?
Also zuerst einmal muss man sich ja fragen, warum wollen wir überhaupt dieses Grünland haben? Also da wird dann oft angemerkt, dass das Grünland besonders biodivers ist. Das gilt allerdings nur für ein Grünland, was mit einer sehr geringen Viehbesatzdichte gemanagt wird. Weil wenn man ein stark genutztes Grünland hat, dann wird das gedüngt, dann muss man dort aussäen, gewisse ertragreiche Sorten und dann hat man eigentlich auch eine relative, sagen wir mal, Grasmonokultur wiederum da drauf, die jetzt nicht besonders biodivers ist. Also geht es um Flächen, die mit recht geringem Viehbesatz gemanagt werden, irgendwelche Hochwiesen, wo man dann seine Ziegen drauf hat und so weiter. Aber das sind nicht die, also da braucht man nicht die Massentierhaltung, um das zu erreichen, ja.
Was ja noch hinzukommt, ist, dass im Moment ein Großteil des Grünlands, zumindest in Deutschland, sowieso gar nicht wirklich beweidet wird, sondern eigentlich als Intensivgrünland genutzt wird. Also es wird gemäht und dann verfüttert. Ja, und wenn man es eh mäht, dann muss man es eigentlich auch gar nicht verfüttern, sondern man kann es auch zum Beispiel verwenden, um Gründünger herzustellen, der ja zum Beispiel in der bio-veganen Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielt.
Man könnte auch zum Beispiel das Gras mähen und einer Biogasanlage zuführen und damit Strom machen und ähnliche Sachen. Man kann sich auch fragen, okay, ist jetzt die Grünlandfläche die einzige biodiverse Nutzung? Also früher, sagen wir mal, die Grünland ist eher eine Kulturlandschaft. Das heißt, Grünland früher war in Europa überall Wald. Eine Waldfläche kann auch sehr biodivers sein, wenn man sie richtig managt. Also vielleicht brauchen wir da auch, könnte man sich auch überlegen durchaus, ob wir tatsächlich Grünland in dem Ausmaß brauchen und ob wir nicht gewisse Grünlandfläche anders naturieren können oder einer anderen, auch biodiversen Nutzung zuführen können. Und tatsächlich ist das meiner Meinung nach eine recht europäische Debatte. Ich glaube, in vielen anderen Ländern wird das auch gar nicht so gesehen, dass man so an diesem Grünland hängt.
Ah ja, bei der Aufforstung wären wir wieder bei den positiven Effekten, die die Landwirtschaft haben könnte. Ich würde aber trotzdem jetzt mal zu dem nächsten Argument übergehen, das von Seiten der Tierhalterinnen und Tierhalter vorgebracht wird, gegen die Forderung, die Tierproduktion müsste sinken. Das lautet nämlich, Was wir machen, ist überhaupt keine Ressourcenverschwendung, weil wir den Tieren doch nur Sachen füttern, die anderweitig sowieso anfallen, also sogenannte Reststoffe. Das heißt, die Idee ist, dass zum Beispiel das Sojafutter für Tiere eigentlich sowieso anfällt, nämlich bei der Produktion von Sojaöl. Ja, also da wird das Sojaöl aus den Sojabohnen geholt und der Reststoff, der sogenannte, ist dann Soja-Extraktionsschrot, der an Tiere verfüttert wird. Ja, also insofern würde man gar nicht mehr verbrauchen, als eh schon sowieso da ist. Was ist da dran?
Also sagen wir mal so, es gibt in der Landwirtschaft relativ viele Koppelprodukte und dann ist immer die Frage, was jetzt der ist das Reststoff und was das Primärprodukt ist. Also diese Sojabohnen zum Beispiel, genau, man produziert damit Sojaöl und Sojaschrot. Das Sojaöl ist das wichtigste Lebensmittel Öl weltweit, aber auch wird auch benutzt für die Herstellung von Biosprit. Und das Sojaschrot wird verfüttert. Aber in dem Fall ist es nicht so, dass man sagen kann, das Sojaschrot ist jetzt ein Reststoff aus der Ölproduktion, weil es vom Wert her einen Großteil des Wertes von Soja ausmacht. Also man könnte auch andersrum sagen, dass das Sojaöl vielleicht das Reststoff aus der Sojaschrotproduktion ist. Also das ist zu einfach.
Wäre wahrscheinlich viel teurer, das Sojaöl, wenn nicht man den Sojaschrot auch so teuer verkaufen würde. Dann wäre die Produktion von Sojaöl viel teurer.
Genau.
Ja. Man könnte aber darauf beharren, dass es schon ein paar echte Reststoffe gibt, oder? Also so ein paar Abfälle aus der Lebensmittelindustrie und so Zeug, das könnte man doch dann schon verfüttern.
Also es gibt ein gewisses Potenzial, was halt einfach, wo die Tiere ernährt werden können mit, sagen wir mal, Reststoffen aus der Landwirtschaft. Ein kleines bisschen, was weiß ich, Weidefläche noch dazu und so weiter. Aber das ist ein Potenzial, das sehr, 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 sehr viel geringer ist, als was wir momentan haben. Das heißt, die jegliche Reduktion des Tierkonsums im aktuellen Zustand hätte zur Folge, dass wir genau diese extra dafür angebauten Produkte reduzieren würden und nicht, dass wir damit vermeiden würden, dass genau diese gewollte, vielleicht eher gewollte Verfütterung von Reststoffen abnimmt.
Okay, kommen wir zum nächsten Argument. Wir brauchen die Tierhaltung und zwar auch so viel Tierhaltung, sagen Bauernverband und KKG, weil wir doch den Dünger von den Tieren brauchen, also den sogenannten Wirtschaftsdünger, ja, den Dung aus den Tieranlagen, den brauchen wir, um damit unsere Felder zu düngen. Oder, so sage ich dann immer, wollt ihr Veganer etwa, dass wir jetzt nur noch Kunstdünger verwenden? Ja, das kann ja irgendwie auch nicht das Ziel sein.
Ja, nein, also das stimmt nicht. Also erstmal haben wir ja in vielen der Regionen einen wahnsinnigen Nährstoffüberschuss also in vielen Regionen, wo intensive Tierhaltung betrieben wird, haben wir einen wahnsinnigen Nährstoffüberschuss. Die Bauern kriegen das ja kaum noch auf die Felder, weil sie ansonsten wahnsinnig überdüngen müssen. Der Punkt ist ganz einfach, diese Nährstoffe werden in Form von Sojamehl oder was auch immer aus dem Ausland hergekarrt und dann oft in der Nähe der Häfen oder der Konsumzentren gibt es dann diese großen Tierställe, wo die Nährstoffe, wie gesagt, von weit her kommen und dann aber konzentriert dort anfallen im Tierdung.
Wobei ja vom Futter ist nur ein relativ kleiner Teil, betonen auch die Bauernverband und so weiter gerne, weiß ich, 10-15% sind tatsächlich importiert, aber das ist wahrscheinlich genau das Eiweißkraftfutter dann.
Genau, also der Stickstoff, der dort drin landet, kommt genau über dieses Proteinfutter. Also Protein ist im Grunde Stickstoff. Und je nachdem, in welcher Einheit sie diese Prozente bemessen, hat man ein ganz anderes Bild. Also wenn sie es als Prozent der Nassmasse ausdrücken oder selbst der Trockenmasse, gibt es ein ganz anderes Bild, wie wenn sie das in Prozent der Proteine angeben. Und dann geht es darum, wie gesagt, diesen Tierdung wieder auf die Felder zu bekommen. Und dazu ist ganz wichtig aktuell, dass man die stark konzentrierte Tierhaltung wieder auf die Fläche bringt. Also dass man das aufbricht, dass alles in der Nähe der Häfen und der großen Ballungszentren die Fleischproduktion sich konzentriert, sondern dass man, ja, also wenn man das schon produziert, dann wenigstens verteilt über die landwirtschaftliche Fläche, damit man den Tierdung auch wieder zurückbringen kann aufs Feld.
Und dann wäre es automatisch eh viel weniger, ne, was man noch produzieren
kann.
Genau,
und schließlich ist es ja so, dass dieser Tierdung ist ja nur ein Recyclingstrom. Das heißt, das sind die Nährstoffe, die dort anfallen, wurden davor schon produziert und sie wurden davor auch gedüngt. Das heißt, man ersetzt keinen Kunstdünger dadurch, weil es ja kein geschlossenes System ist, sondern man für jede Tonne Tierfutter, die man produziert, eben auch Kunstdünger einsetzen muss. Oder im Falle von Sojabohnen biologische Fixierung. Aber genau, also wenn man den Fleischkonsum reduzieren würde, hätte das auch eine Reduktion des Kunstdüngers zur Folge.
Okay, letzte Frage. Klar ist, dass aus Umwelt- und Klimaschutzgründen die Tierproduktion sinken muss, haben wir gesagt. Aber wie weit soll sie eigentlich sinken? Also meine Position oder auch die von Animal Climate Action ist ja, dass Tierhaltung eigentlich generell auch aus ethischen, politischen Gründen abzulehnen ist, weil es immer mit Ausbeutung der Tiere einhergeht. Und deswegen wollen wir eigentlich, dass Tiere gar nicht mehr als Nutztiere gehalten werden. Aber lässt sich das auch aus Umwelt- und Klimasicht eigentlich fordern oder ableiten, dass das die logische Konsequenz wäre? Letztlich also das Beste wäre das Beste für Umwelt und Klima, eben gar keine Nutztiere mehr zu halten, zumindest hierzulande, wo wir auch anderweitig Nahrungsmittel gut herstellen können?
Also ich glaube, die Frage stellt sich so gar nicht, weil wir nicht in diesen Bereich reinkommen werden, also realistisch für meine Einschätzung, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen. Weil quasi jede Tonne Fleisch, die wir reduzieren, ist Fleisch, was angebaut wird mit extra dafür angebauten Futtermitteln. Und die Menge, die wir sozusagen nachhaltig produzieren, liegt weit unterhalb der aktuellen Menge. Insofern, ja, es ist, glaube ich, keine Frage, über die ich mir den Kopf zerbrechen muss.
Also manchmal wird den Veganern vorgehalten, ihr seid ja sogar gefährlich quasi, weil eine vegane Landwirtschaft geht ja gar nicht. Und dann könnte man aber sagen, naja, die Veganer im Moment, was sie tun, ist den Gesamtkonsum zu reduzieren. Und genau das ist erforderlich, oder?
Also genau, man kann auch eine vegane Landwirtschaft machen, klar. Es ist in vielen Fällen hat natürlich Tierdüngung positive Eigenschaften zur Düngung. Ich glaube, da kann man sich sicher Alternativen überlegen, aber ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer, aber ich glaube jetzt nicht unlösbar oder so. Aber wie gesagt, ich glaube, die Frage stellt sich in dem Sinne auch nicht so sehr, weil wir jetzt nicht, also das jetzt kein super realistisches Szenario ist, dass in den nächsten, was weiß ich, 40 Jahren plötzlich die gesamte Landwirtschaft vegan sein wird. Und davor erstmal, wie gesagt, die mehr als genug da sein wird.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Benjamin Bodirski vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Dankeschön.